Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst oder reinschaust, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit Yassin Jibrini über das Thema, wie dein Gleichgewichtsorgan deine Kraft bzw. dein Krafttraining beeinflusst. Yassin ist unter anderem Sportwissenschaftler, Neuroathletiktrainer für Profi- und Alltagsathleten. Er ist der Inhaber und Gründer von Jibrini Training und einer der wenigen Trainer in Deutschland, die das SeaHealth-Curriculum vollständig abgeschlossen haben. Er ist Referent mit eigener Seminarreihe und Referent für die Deutsche Trainerakademie. Deutsche Trainerakademie hast du vielleicht schon mal gehört. Dr. Jens Frese, bei mir auch schon im Podcast und hier auf der Plattform Functional Basics Guide, falls du dort das Interview siehst, schon vorzufinden. Auch SeaHealth ist das ein oder andere schon mal gefallen, zum Beispiel bei Luise Walter oder Gina Kappes. Die Interviews findest du in meinem Podcast, wie auch in meinem Functional Basics Guide, wo du darüber hinaus deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität kreieren kannst. Wenn du mehr über Yassin seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau gern in die Shownotes und in die Videobox, wie auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de/Yassin-Jibrini. Auf meiner Homepage findest du mein exklusives Coaching, einen großen Gratisbereich im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, wie auch den Zugang zum exklusiven Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die größte und modernste Selbstcoaching-Plattform, wo ich die Interviews dir zur Verfügung stelle mit authentischen Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen. Dort kannst du, je nachdem, wo dein Fokus gerade ist, ob Ernährung, Verdauung, Persönlichkeitsentwicklung, Stressresilienz, Schlafoptimierung, Bewegung und vieles, vieles mehr, deine Basis kreieren. Dort findest du Selbstcoaching-Tools, Workbooks, praktische Übungen, Webinare, Seminare, strukturiert, sodass du Step by Step, Schritt für Schritt deine Basis kreieren kannst. Functional Basics Guide kannst du entspannt 14 Tage kostenfrei testen. Einmal im Monat schalte ich das exklusive Functional Basics Guide Paket frei, wo du den All-Inclusive-Zugang zu allen kommenden und bestehenden Online-Programmen erhältst und ein kostenfreies Coaching pro Monat. Functional Basics Guide findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage. Wenn du Fragen an meine authentischen Experten hast, dann nutze dazu gern meine Instagram-Story functional.basics und meine kostenfreie Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da. Weil dort stelle ich dir meine Experten im Vorfeld vor, sodass du dort deine Fragen reinstellen kannst und wir diese im Interview klären. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du etwas Neues aus diesem oder einem anderen Interview entnommen hast, meinen Podcast bei iTunes bewertest. Schreib dazu einen 2-3-Zeiler, was war Neues, was du mitgenommen hast, sodass auch die Experten in den Interviews davon profitieren können, was machen sie gut, was könnten sie besser machen, bewerten bei iTunes. Teile Gesundheit, mach einen Screenshot, zum Beispiel von dem Podcast, teile diesen in deiner Instagram-Story und verlinke mich mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Yassin Jibrini über das Thema, wie dein Gleichgewichtsorgan deine Kraft bzw. dein Krafttraining beeinflusst. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute, Yassin Jebrini eingeladen zu haben. Grüß dich, Yassin.
Hi, danke für die Einladung.
Wir haben ja heute das Thema, wie dein Gleichgewichtsorgan deine Kraft und dein Krafttraining beeinflusst. Wir wissen alle, dass wir in irgendeiner Form uns bewegen sollen und auch kräftig sein dürfen. Und bevor wir genau auf dieses Thema zu sprechen kommen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist in deiner Expertise, Sportwissenschaftler, Neuroathletiktrainer, Inhaber und Gründer von Jebrini Training und. Aber die Leute wollen natürlich ein bisschen mehr von dir erfahren. Deshalb stell dich doch einmal etwas näher vor. Wie bist du zur Sportwissenschaft gekommen, wie zur Neuroathletik und warum fasziniert dich in dem Falle das Gleichgewichtsorgan so sehr?
Also das Gleichgewichtsorgan ist letztendlich ja ein wichtiger Bestandteil von Bewegung, also zumindest Informationen, die es liefert. Deswegen ist es im Rahmen von Bewegung interessant. Wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe eine sehr, sehr lange Sportlerkarriere. Ich habe in der Schulzeit angefangen, leistungsmäßig Fußball zu spielen in Bonn. Bin dann mit 16 wegen vielen Sportverletzungen zum Rudern gewechselt. Habe da, wenn ich ehrlich bin, das erste Mal wirklich gelernt, was es heißt, nach Jahresplänen mit Struktur zu trainieren. Habe dann im Abi Sport, also bei uns gab es Sport-LK, war dann Sport-LK. Habe danach, nach meiner kurzen Bundeswehrzeit, Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Immer mit dem Fokus, meine Leidenschaft irgendwie auch mit beruflich zu verbinden. Habe relativ früh auch angefangen, als Trainer zu arbeiten. Also erstmal im Ruderverein habe ich schon ein bisschen ausgeholfen. Dann eigentlich neben dem Studium, um Geld zu verdienen. Also ich hatte immer irgendwelche Trainerjobs in Studios, im Kursbereich, im 1:1-Training. Viele Trainingspläne geschrieben, Leistungsdiagnostik gemacht und solche Dinge. Und hatte eigentlich vor, eher so im wirtschaftlichen Bereich Karriere zu machen, also mit Sportbezug, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht zu mir passt und bin dann ehrlich gesagt in diese Trainerlaufbahn eher so ein bisschen reingefallen und ja, war für mich ein riesen Glücksgriff. Ich will nichts anderes mehr tun, habe früher sehr, sehr viel funktionelles Training gemacht, eigentlich klassisches Personal Training und solche Geschichten. Und bin durch auch wieder einen Zufall zur Neuroathletik gekommen. Und zwar insofern, dass ein Freund von mir, dem die Kiste in Siegburg gehört, das ist eine Functional Training Box, vor, ich glaube, 4, 5 Jahren seinen Laden eröffnet hat. Und er hatte zu der Zeit relativ starke Hüftschmerzen. Also er hatte 2 Jahre ein Hüftimpingement. Das ist eine Verengung der Hüfte, teilweise mit Schmerzen verbunden. Also er hatte sehr starke Schmerzen. Er konnte relativ viele Sachen nicht vormachen, die er eigentlich anbieten wollte. Und er war relativ lange bei Leuten in Behandlung, bei Physiotherapeuten, Osteopathen, Orthopäden und die wollten ihn letztendlich operieren, weil sie alle keine Lösung hatten. Und er hat auf dem Stadtfest in Siegburg, ich glaube, wie gesagt, vor 4 Jahren, Werbung für seinen Laden gemacht und hat dadurch Zufall Lars Lienhardt getroffen. Lars Lienhardt ist so der Pionier in Sachen Neuroathletiktraining in Deutschland. Und die beiden kamen ins Gespräch, unter anderem haben sie dann darüber geredet und Lars hatte Fabi das erste Mal innerhalb von 2 Jahren, also innerhalb von 5 Minuten schmerzfrei.
Hey, warte mal, sprichst du von Fabienne?
Ja. Fabienne? Ja, genau.
Ah, genau. Okay. Bei ihm hatte ich damals einen Aerosling Master Ausbildung gemacht. Der hat ja die Kiste. Genau.
Wieder. Genau. Wir haben zusammen studiert und Fabi und ich verbinden eine lange Geschichte. Ich mache auch meine eigenen Trainerkurse, die ich selber anbiete, immer bei ihm in der Kiste. Also auch da haben wir wir haben immer noch sehr, sehr viel Kontakt. Letztendlich hat Fabi damals, wie gesagt, Lars getroffen und war das erste Mal nach 2 Jahren, nach ganz kurzer Zeit, nach ganz wenigen Interventionen schmerzfrei. Haben mich angerufen, haben mir davon erzählt und vielleicht kennst du das auch. Es gibt so Leute, die rufen mich an und sagen, hey, das ist cool. Nicht in allen Fällen stimmt das. Bei Fabi ist es so, wenn er mir was erzählt, weiß ich, dass da was dran ist. Allerdings habe ich ihm da trotzdem gesagt, okay, nach all meiner Erfahrung, Master in Sportwissenschaft, viel Trainererfahrung, Therapieerfahrung, glaube ich nicht. Ich habe gesagt, das ist Bullshit. Ja? Nichtsdestotrotz sind wir dann ein paar Wochen später nach Kopenhagen geflogen zur Einführungsvorbildung von Z-Health. Z-Health ist letztendlich die Firma aus den USA, die angewandte Neurologie ins Training und Therapie eigentlich eingeführt hat oder eine der großen Firmen. Und da musste ich dann innerhalb ganz kurzer Zeit erfahren, dass ich doch ganz viele Dinge nicht weiß, die relevant sind. Und man sagt ja so schön, Lernen ist das Erkennen der eigenen Ignoranz. Und an der Stelle war mir sofort klar, du musst hier noch einiges aufarbeiten, wenn du denn wirklich das Training auf dem Level anbieten möchtest, wie du es möchtest. Ich war vorher immer schon ein sehr, sehr akribischer Trainer. Also ich habe sehr viele Leute intensiv betreut, auch über längere Zeiträume. Mit manchen Leuten hatte ich riesige Erfolge, mit anderen gab es riesige Erfolge in manchen Bereichen, aber nicht in allen Bereichen. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Und wenn man das Nervensystem, das letztendlich alles steuert, auch Bewegung, sich oder ins Zentrum eines jeden Trainings stellt, hat man völlig andere Ansätze und kann letztendlich Probleme auch wirklich an der Wurzel lösen, anstelle am System, am Symptom rumzudoktern, was ich vorher gemacht habe. Ich meine das auch gar nicht aus einer, also wenn das irgendein Trainer oder Therapeut hört, ist es, ich meine nicht, dass das, was ich vorher getan habe, schlecht war. Ich wusste es ja selber nicht besser, ich habe immer nach bestem Gewissen gearbeitet. Nur es gibt mittlerweile wirklich viele Ansätze und viele Bereiche, die uns Training und Therapie als auch medizinische Interventionen wesentlich gezielter und spezifischer nutzen lassen. Und wir können Erfolge viel schneller erreichen, wenn wir mit der steuernden Instanz arbeiten. Und das war eigentlich der Moment, wo ich damit angefangen habe. Und seitdem tue ich nichts anderes mehr. Also ich beschäftige mich eigentlich nur noch mit neurozentriertem Training oder Neuroathletiktraining, je nachdem, in welches Klientel du es jetzt einordnest. Neuroathletik wäre eher im Bereich Athletik. Neurozentriert eher mit dem Alltagshelden. Und es ist recht spannend, weil du kannst mit der, wenn du weißt, wie man Neurologie anwendet und letztendlich auch, ich bringe mal gerne das Beispiel, wenn du ein Haus kaufst und keinen Bauplan hast, dann kommt trotzdem aus allen Wasserhähnen Wasser raus. Das heißt aber nicht, dass du weißt, wo alle Rohre langlaufen. Ja, aber gerade wenn man Neurologie anwendet, dann wirken manche Verbindungen so ein bisschen komisch. Warum kann er zum Beispiel ein Gleichgewichtstraining oder ein visuelles Training, also ein Training meiner Augen, Knieschmerzen beheben? Ja, das mag erstmal kausal nicht so zusammenhängen. Wenn man allerdings Neuroanatomie versteht, dann gibt es durchaus Verbindungen, also jetzt nicht direkt vom Auge zum Knie, aber es gibt Verbindungen im Rahmen von beispielsweise der Hirnstamm setzt Tonusmuster, dort haben die Augen das gleiche wie sehr viel mit zu tun. Wenn ein Knieproblem aufgrund eines Tonusmusterproblems auftritt, kann das da einen Zusammenhang indirekt geben. Ja?
Und für die Zuhörer und Zuschauer, Tonus, Spannung. Ich übersetze das Tonus mal kurz.
Sehr gut, genau. Korrigiere mich immer, wenn ich irgendwelche Wörter benutze, die vielleicht ein wenig zu schnell so rauskommen. Da bin ich vielleicht ein wenig zu sehr Fachidiot. Genau, also das war eigentlich so der Werdegang. Also eigentlich hat Fabi mich indirekt mit Lars da dazu gebracht und mir war eigentlich sofort klar, okay, du brauchst das. Und das hat einfach alles verändert. Das ist eigentlich das, wo es hingelaufen ist. Mhm.
Wenn wir jetzt uns einmal die Sinnesorgane anschauen, weil du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, Tonus und visuelles Organ und Co. Es geht ja primär um das Gleichgewichtsorgan in dieser Episode. Lass uns am besten erstmal über die Anatomie, Physiologie sprechen, wie das Gleichgewichtsorgan aufgebaut ist, sodass der eine oder andere sich vielleicht an seinen Biounterricht erinnert, dass wir das schon mal hatten. Deshalb, was ist das Gleichgewichtsorgan, woraus besteht das und wie und wo sitzt das überhaupt?
Also im Innenohr, okay, eigentlich, wenn man durch die Augen nach hinten durchgehen würde, auf Höhe der Ohren, also quasi, wenn man da so zwei Achsen reinzieht, ist ungefähr so groß wie unser kleiner Fingernagel, links und rechts, also wir haben zwei davon. Und jedes Gleichgewichtsorgan hat letztendlich fünf Sensoren. Wir haben da drei verschiedene Bogengänge und wir haben zwei sogenannte Ohrsteine, die letztendlich, also die Bogengänge messen rotierende Beschleunigung und die Ohrsteine messen horizontale und vertikale Beschleunigung. Das heißt, wenn wir im Aufzug stehen, dann bewegt sich ja eigentlich nichts, aber der Körper wird vertikal beschleunigt und entsprechend merken wir das. Wenn wir Auto fahren und die Augen zu haben, dann kriegen wir auch mit, dass wir uns nach vorne bewegen, aber trotzdem, also obwohl uns letztendlich andere Informationen das nicht sagen. Also das wird zum Beispiel über die Ohrsteine gemessen. Wohingegen, wenn ich jetzt wenn ich auf dem Karussell sitze und das Ganze dreht sich schnell, dann wird das eher über die Kanäle erfasst. Also wir haben ein sehr komplexes Organ, das letztendlich dazu da ist, uns zu sagen, wo oben ist und wie wir im Raum stehen. Und letztendlich natürlich, welche Beschleunigungskräfte wirken auf uns. Und das ist jetzt, wenn wir uns den Sport angucken, immer relativ spannend, weil in der Regel findet immer Beschleunigung statt. Also wir bewegen uns vorwärts beim Laufen, wir laufen seitwärts, wir springen vielleicht hoch zum Kopfball, wir machen eine Kniebeuge, auch dabei gibt es vertikale Bewegungen und auch eine leichte Vorwärtsbewegung. Auch das hat viel mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun. Ähnlich wie im Klimmzug, da geht es rauf und runter, in der Liegestütze auch. Also wir haben sehr, sehr viele, eigentlich jede Bewegung erfordert andere Gleichgewichtsinformationen. Und da wird spannend, weil dieses Gleichgewichtsorgan ein durchaus sensibles Organ ist, das durchaus, also angenommen, wenn ich Leute frage, vor allen Dingen Herren, im Rahmen der Anamnese, dann frage ich immer zum einen nach Sehkrankheit, nach Reisekrankheit, nach Gehirnerschütterung aber auch, ob sie vielleicht in der Schulzeit sich mal gegenseitig auf die Nase gegeben haben, weil das ist ein Indiz dafür, also wenn ich mal einen Schlag auf den Kopf gekriegt habe durch irgendwas, völlig egal was, dann kann es sein, dass eins der beiden Gleichgewichtsorgane nicht mehr so aktiv ist wie vorher. Also wenn wir davon ausgehen, dass jedes Gleichgewichtsorgan von also links und rechts ursprünglich gleich viele Informationen geliefert hat, kann es sein, dass nach einem Unfall, nach einem Schlag auf den Kopf, nach einem blöden, ungünstigen Kopfball, whatever, die eine Seite weniger Informationen liefert als die andere, was letztendlich zu vielerlei Problemen führen kann. Ja, unter anderem setzt unser Gleichgewichtsorgan in Abstimmung mit anderen Informationen unseren Muskeltonus. Das richtet uns letztendlich eigentlich gegen die Schwerkraft aus und sagt uns, wie wir im Raum stehen. Und wenn wir jetzt das Problem haben, dass eine Seite nicht mehr ganz so akkurate Informationen liefert wie vorher, dann führt das logischerweise auch mit dem Rattenschwanz eigentlich zu schlechten Tonusmustern und auch wiederum zu schlechteren Bewegungsausführungen.
Dass unser Sinnesorgan mich dann quasi schief stellt. Also wenn ich auf einer Seite schlechte Informationen habe, dann denkt mein Körper, ich stehe schief im Raum und versuche dagegen zu steuern.
Also es ist so, dass wenn, hängt ein bisschen davon ab, was letztendlich kompromittiert ist, aber gehen wir davon aus, dass die rechte Seite weniger Informationen liefert, dann es bedeutet eigentlich immer im Gleichgewichtsorgan, dass so die Seite, die aktiver ist, also angenommen, ich drehe meinen Kopf nach rechts, dann signalisiert mein nach links, nach rechts, von mir aus, ich gehe nach rechts, dann signalisiert meine rechte Seite, hier ist mehr Aktivität und die linke signalisiert, hier ist weniger Aktivität. Und deswegen weiß mein System, okay, der hat sich gerade nach rechts gedreht. Wenn ich jetzt natürlich in einer ruhigen Position das Problem habe, dass die eine Seite weniger Informationen liefert als die andere, dann würde das eigentlich bedeuten, dass ich mich nach rechts drehe, aber meine Augen als auch meine Propriozeption, also die Fühler im Körper, die ich sonst habe, sagen, hier passiert gar nichts, was letztendlich dazu führt, dass ich das versuche, wieder in Ausgleich zu bringen und dadurch verdreht sich dann relativ viel. Also dadurch, wir haben eine Hierarchie an Informationen und das Gleichgewichtsorgan steht da relativ hoch in der Hierarchie. Das heißt, gerade Propriozeption und so weiter, unsere Muskulatur muss sich dem unterordnen. Sprich, wenn ich jetzt, wenn mein Gleichgewichtsorgan sagt, okay, eigentlich drehst du dich nach links, obwohl der Rest sagt, hier passiert gar nichts, dann hat das unten drunter im Rahmen der Wirbelsäule durchaus Tonusschwierigkeiten, was sich auch in Skoliosen äußern kann oder halt in Schmerzproblemen und wie gesagt in schlechter Bewegungsausführung.
Mhm. Weil ich habe in der Sporttherapie, weil der eine oder andere, und man geht ja davon aus, dass sehr viele Skoliosen, erworbene Skoliosen unterwegs sind. Ich habe selbst auch durch einen Therapeuten mal bescheinigt bekommen, hey, du bist auch verdreht. Jetzt könnte ich sagen, ja, okay, 16 Jahre Wasserball spielen, das bringt auch eine gewisse Rotation mit sich. Aber auch das Gleichgewichtsorgan darf berücksichtigt werden. Nicht nur Antirotation und vielleicht Muskelkorsett trainieren, sondern wenn der Kopf schon falsche Informationen aufnimmt, dann kannst du da, ich will nicht sagen, umsonst trainieren, aber es ist nicht an der Wurzel trainiert, an der Ursache.
Ja, das ist absolut richtig. Also das Problem hier ist, ich habe ja eben die Hierarchie angesprochen und Muskulatur ist letztendlich eine ausführende Geschichte. Also die Muskeln entscheiden nicht selber über ihren Tonus, sondern die kriegen eigentlich von neuronalen Strukturen gesagt, wir brauchen den Tonus aktuell aufgrund von den Informationen, die wir zur Verfügung haben. Und wenn die höheren Hierarchieebenen der Meinung sind, also gerade das Gleichgewichtsorgan, das visuelle System sind da definitiv höher, sagen, okay, pass auf, wir brauchen gerade diesen Tonus, dann macht es nicht viel Sinn, am Tonus selbst zu arbeiten, sprich an der Muskulatur, weil die letztendlich das nur tun, weil die höheren Instanzen sagen, wir brauchen das gerade. Also eigentlich ist das so ein bisschen, ich rede mit dem Hausmeister, obwohl ich mit dem Chef reden müsste, um das Problem zu lösen. Und das ist ein bisschen, das ist ineffizient. Das ist auch, wie gesagt, ganz häufig gar nicht der Fehler von Trainern und Therapeuten. Das ist eine Lücke im Ausbildungssystem, die in den nächsten Jahren geschlossen werden wird, definitiv. Es wird nur noch ein bisschen brauchen. Ja? Und dann wird es wieder spannend. Ich habe mal mit einer Dame gearbeitet, die mit 12 Jahren vom Dach gefallen ist, hatte seitdem eine Skoliose. Die haben ja eigentlich direkt schon die Ursache mitgeliefert. Und natürlich hat die war zu dem Zeitpunkt 62, die hat sehr, sehr viele passive Strukturen aufgebaut über die Jahre, damit die Muskulatur das nicht aktiv halten muss, also diese Verdrehung, weil das ja sehr energieaufwendig ist. Das heißt, wir haben sehr viele Bindegewebsstrukturen, Faszienstrukturen, Knochenstrukturen, die sich angepasst haben an diese schiefe Körperhaltung. Es war recht spannend, weil zumindest im Training, wenn wir das aufgearbeitet haben, war sie wieder gerade. Sie haben natürlich, wie gesagt, sehr viele passive Strukturen, die sie wieder hin zurückziehen. Das heißt, wir müssen dann trotzdem die passiven Strukturen noch aufarbeiten. Das reicht aber nicht, nur die passiven Strukturen aufzuarbeiten, weil sonst der Befehl von oben immer noch heißt, wir brauchen den alten Zustand. Und das hat sehr erfolgreich funktioniert. Ist natürlich ein Langzeitprojekt. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja. Wie würde denn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe eine leichte Skoliose oder irgendeine Veränderung, wie würdest du denn das Gleichgewichtsorgan überprüfen? Vielleicht kannst du den Teilnehmern, die Zuhörer, Zuschauern so ein, zwei Sachen ansagen, die sie selber testen können, um zu schauen, habe ich da vielleicht ein Defizit und geht mein Augenmerk mal vielleicht Richtung Gleichgewichtsorgan?
Also je nach Kopfbewegung, also wir haben ja Ja-Ja-Bewegung und Nein-Nein-Bewegung zum Beispiel. Das sagt mir relativ viel darüber aus, wie die Kanäle arbeiten. Dafür muss ich jetzt genau wissen, wie die Kanäle ausgerichtet sind. Ist ein bisschen kompliziert, das hier so spontan abzubilden, aber allein daraus kann ich schon relativ viel lesen. Also beispielsweise, wenn jemand immer den Kopf nach rechts drehen soll, aber er macht immer das, also er legt das Ohr auf die Schulter anstelle, das zu drehen oder das Kinn dann nach oben, dann sagt mir das oder gibt mir da schon ein Indiz dafür, dass der horizontale Kanal nicht so gut arbeitet. Ja, wir haben diverse Reflexe, die im Gleichgewichtsorgan zu tun haben, die können wir testen. Da gibt es zum Beispiel den vestibulo-okulären Reflex, der letztendlich dazu da ist, wenn ich auf einen Punkt gucke und mich bewege, dann müssen meine Augen in der Lage sein, diesen Punkt zu halten, währenddem ich mich durch den Raum bewege. Wenn der nicht funktioniert, gibt mir das ebenfalls ein Hinweis, ja, darüber, dass das System nicht so gut arbeitet. Das Auge und das, also unser visuelles System, also das, was wir sehen, unser Gleichgewichtsorgan sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Deswegen teste ich in der Regel, wenn ich Gleichgewicht teste, fast immer das visuelle System mit. Sprich, ich gucke, ob in verschiedenen Kopfpositionen oder Bewegungen die Sicht schlechter wird als vorher. Ja, als kleiner Hinweis, viele Leute glauben ja, wenn ich zum Optiker gehe, dann gibt er mir meine Sehschärfe. Das mag sein, aber er gibt uns eigentlich nur die Sehschärfe für im Sitzen bei gewissen Lichtverhältnissen auf eine Distanz von 5, 6 Metern. Ja, und er misst ja nicht eigentlich, wie gut sehe ich in Bewegung. Und da haben wir ganz andere Anforderungen, weil ich beschleunigt werde, weil mein Körper mir andere Informationen liefert und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, meine Sicht kann völlig anders sein in Bewegung. Es kann sogar schon anders sein, wenn ich meinen Kopf nach rechts neige, ja, weil mein Gleichgewicht sogar eine andere Grundlage schafft. Und entsprechend muss ich das spezifisch testen. Ich kann zum Beispiel, ein klassischer Test wäre, ich habe einen Snellen-Chart, das ist quasi das, was man auch kennt vom Optiker, mit verschiedenen Schriftgrößen. Die kann ich an meine gestreckten Arme nehmen, kann dann 20 Sekunden lang, also ich gucke erstmal, welche Linie kann ich lesen, dann lege ich meinen Kopf nach rechts, halte ihn 20 Sekunden hier, weil mein Utriculus relativ lange braucht, um es wirklich dem Utriculus zuzuordnen. Utriculus ist einer der beiden Ohrsteine, muss ich es länger halten und dann schaue ich, okay, werde ich in einer der Positionen, dann wird meine Sicht unschärfer. Ja? Das wäre ein weiteres Indiz. Also wir haben letztendlich, wenn man das sehr spezifisch macht, unglaublich viele Tests dafür, sodass wir relativ schnell eingrenzen können, okay, in dem Bogengang haben wir zu wenig Aktivierung, in dem und dem Ohrstein brauchen wir wahrscheinlich mehr Arbeit und dann ist es letztendlich klassisches Training, also ähnlich wie im Krafttraining. Dann gibt es Stimulus für diese Organe, also wir müssen letztendlich deren Funktion aktivieren und können letztendlich, das Schöne ist ja, das Nervensystem reagiert sofort, also wir können mit einem Vorher-Nachher-Test sofort sagen, okay, das war jetzt gerade für dich der richtige Stimulus. Und so können wir quasi eine Hausaufgabe maßschneidern, in Anführungszeichen. Ja, also, oder ein Trainingsprogramm für eine gewisse Zeit, das wir natürlich regelmäßig überprüfen müssen. Und an der Stelle fragen wir wieder ganz viele Leute, okay, wie lange muss ich das denn machen? Studien sagen uns, wir brauchen ungefähr 20 bis 40 Stunden Stimulus, bis unser System nachhaltig daran adaptiert hat. Das heißt, ich bräuchte am Tag auch durchaus 15, 20, 30 Minuten Gleichgewichtstraining. Dann kann ich ganz einfach rechnen, wie viele Tage brauche ich ungefähr, um da auf die Zahl zu kommen. Ja, und das ist immer wieder so ein Ding, gerade wenn man sich mit Neuroathletik beschäftigt, für alle Zuhörer, die es noch nicht gemacht haben, eine Sache, die wir gerne zeigen, weil es verdeutlicht, dass nichts statisch ist eigentlich. Wir können Leute sofort schwächer und stärker machen oder auch beweglicher und unbeweglicher. Und wenn wir einen Beweglichkeitstest machen, von mir aus einen Gleichgewichtstest, und man ist danach beweglicher, dann ist das ein sehr, sehr spannender Effekt. Und es hat auch einen großen Ausbildungseffekt für viele Leute, weil wir ja der Meinung sind, okay, das Ganze braucht man Jahre, bis man sich da verändert. Das kann man sehr einfach widerlegen. Das Spannende ist letztendlich, okay, ich kann natürlich jetzt, weil mein Nervensystem sofort reagiert, immer prüfen, ist der Reiz, den ich dir gerade gebe, gut für dich oder nicht. Und so kann ich wirklich garantieren, dass das Training, was ich dir gebe, für dich auch funktioniert. Mhm. Wenn wir, das sind diverse Assessments, also bei uns, wir testen alles, was wir tun. Wir sind da sehr akribisch, weil wir nur so garantieren können, dass die Reize, die wir dir geben, auch zu dir passen. Und das machen wir nicht im Gleichgewichtstraining, das machen wir in jedem Training. Ja, also auch im visuellen Training. Ich nutze auch durchaus noch Krafttraining. Also Krafttraining hat durchaus seine Berechtigung. Im Training, ein stärkerer Athlet ist ein besserer Athlet. Jetzt ist immer die Frage, was bedeutet denn stark? Weil Training ist spezifisch und jetzt kann man darüber diskutieren, was eine Kniebeuge mit 200 Kilo mit einer Sprintbewegung zu tun hat oder mit einer Fußballbewegung. Ja, weil bilateral, also mit beiden Körperhälften ein schweres Gewicht rauf und runter zu bewegen, hat mit Laufen letztendlich recht wenig zu tun. Ja, also wir brauchen am Ende spezifische Kraft, aber auch da kann man letztendlich immer wieder, egal was wir tun, überprüfen, von jetzt auf gleich, war das gut oder nicht gut. Und wenn wir das nicht tun, dann möchte ich niemandem zu nahe treten, trainieren wir ins Blaue oder auf wir trainieren auf Erfahrungswerten und hoffen, dass das Training einer Person hilft, wobei wir es nicht garantieren können, ja, weil wenn ich jetzt alleine sage, okay, ich schreibe dir einen Trainingsplan, die Bewegung, die du machst, wir gehen mal vom Krafttraining aus, weil das viele Leute greifbarer ist, mal Klimmzüge, Kniebeugen, Liegestützen und in einem gewissen Schema, dann kann es sein, dass das, wenn wir eine Kohorte von 10 Leuten haben, 5 Leuten hilft. Es kann sein, dass 3 Leute gleich bleiben und 2 Leute schlechter werden, weil das Training nicht zu ihnen passt. Das heißt nicht, dass sie nicht adaptieren könnten. Das ist nur die Frage, haben sie die Voraussetzungen? Das ist im anderen Training auch so. Und um es wirklich zu garantieren, müssen wir über Assessments abfragen, ist der Reiz gerade der passende für dich? Und das machen wir in jeder Form des Trainings. Und gerade im Gleichgewichtstraining, weil es auch in der Hierarchiestufe so hoch ist, macht sehr viel Sinn, die Dinge zu geben, die gut sind, weil wir wollen ja nicht 2 Schritte in die richtige Richtung machen und 2, also 2 vor zurück, sondern wollen konsequent nach vorne laufen und besser werden.
Ja, also nach dem Prinzip, nach den 3 M's, messen, machen, messen, arbeite ich selbst auch. Habe viele Jahre im Reha-Sport gearbeitet. Ein Reha-Sport für diejenigen, die vielleicht aus dem Reha-Sport kommen und zuhören. Das mache ich auch in meinen Ausbildungen. Das ist ja nichts anderes als, du hast alles an Indikationen, von Knieschmerz, Hüftschmerzen, Zahne raus, mal froh sein, nicht beim Partner auf Arbeit zu sein, auch ganz nett, alles. Und da wirfst du quasi alle Übungen, ob englischsprachig oder deutschsprachig, in den Raum und hoffst, dass du was triffst. Das hat natürlich auch einen gewissen, dem geschuldet, dem Gruppensetting. Aber wenn wir in einer 1-zu-1-Situation sind oder einer Kleingruppe, macht das Sinn, definitiv immer etwas zu testen. Wir haben keine Röntgenbrillen auf oder irgendwelche Fühlerchen, wo wir das spüren, sondern wir arbeiten ja letztendlich auch mit Sichtung, ist es ab von einer Norm und dann in der Neuroathletik oder im neurofokussierten Training, dass man da entsprechend auf die Hirnareale eingeht. Richtig?
Durchaus. Also wir können letztendlich, also wir können unglaublich viel testen. Gerade aus der Anamnese kann man sehr viel rauslesen, um zu wissen, wo sich hingehen, aber letztendlich wird alles über Assessments überprüft. Also wir schauen letztendlich von Bewegungsmustern im besten Fall, die reflexiv laufen, die wir überprüfen können, weil, also angenommen, wir beide machen einen Krafttest, dann ist der so bedingt valide, weil der auch viel von Motivation und anderen Faktoren abhängig sein kann. Ein Reflex lügt mich nicht an. Das heißt, wenn die reflexive Bewegung besser wird als vorher, nehme ich das gerne als Maßstab. Ich kann dir dann im zweiten Schritt immer gerne nochmal deine Wirklichkeit oder deine Kraft als Vergleichswert zeigen zu vorher, weil wenn der reflexive Test besser geworden ist, wird der andere auch besser geworden sein. So kann ich dir letztendlich eigentlich nur die guten Dinge zeigen. Das erzeugt auch zwischen Trainer und Kunden eine gute Situation, weil er das Gefühl hat, er gewinnt immer. Das ist ein schöner Nebeneffekt davon. Aber letztendlich, wie gesagt, wir wollen immer garantieren können über die Tests, dass wir Leuten nur Übungen mitgeben oder auch im Training so gestalten, dass wir immer das Passende für die Person treffen. Weil ein Training kann immer nur erfolgreich sein, wenn es auf den Voraussetzungen des Trainierenden aufbaut. Und die sind grundsätzlich unterschiedlich und deswegen sind Programme, egal welcher Art, die pauschal sagen, du musst das machen, in vielen Fällen nicht erfolgreich oder zumindest in den Fällen, wo sie nicht erfolgreich sind, liegt es nicht an der Person in der Regel, es liegt daran, dass die Voraussetzungen nicht stimmen, außer die Person trainiert natürlich nicht richtig, ja, das gibt es natürlich auch, aber angenommen, die Person trainiert akribisch und möchte, ja, und adaptiert trotzdem nicht positiv, dann hat das in der Regel, wie gesagt, eine Ursache in den Voraussetzungen. Und dann muss man die Voraussetzungen schaffen, damit die Person an ein Training adaptieren kann. Egal, ob das Kraft ist, ob das ein Ballwerfen ist, Schwimmen, whatever. Ja.
Dann lass uns das mal noch für die Zuschauer und Zuhörer greifbarer machen. Kannst du aus Erfahrungen ein paar Klientenbeispiele nennen, wo vielleicht das Gleichgewichtsorgan Defizit aufwies, vielleicht sogar mit einem sportlichen Kontext? Und welche Herangehensweise du dann hattest oder welcher Bogengang oder welches Makulaorgan, also Ohrstein, da vielleicht ein Defizit aufweisen kann?
Also auch da wieder, ich will niemandem zu nahe treten. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getestet, der nicht irgendwo im Gleichgewichtsorgan ein gewisses Defizit hatte. Also irgendwas findet man fast immer, wenn man wirklich tief testet. Was einfach daran liegt, wenn man älter ist, ja, also es reicht aus, dass ich als Kleinkind mal mit dem Fahrrad gegen einen Baum gefahren bin Und da hat nie wieder jemand hingeguckt. Und vielleicht habe ich deswegen von vor 30 Jahren ein Problem. Genauso wie es sein kann, ich mache Kampfsport und gestern im Sparring hat mir einer auf die Nase gegeben. Ja, also, oder im Spiel beim Kopfball miteinander zusammengeschäppert. Also da kann es sehr, sehr viele Ursachen geben. Aus der Praxis, ich arbeite mit einem Fußballer, der auf dem Sprung in die Premier League ist. Und der zum Beispiel hat in der Schussposition das Problem, dass er den vorderen Fuß sehr häufig zu weit vorne aussetzt. Und unser Gleichgewichtsorgan erfasst ja Beschleunigung und richtet unter anderem mit unserem visuellen System zusammen den Körper dann entsprechend aus. Und in der Annäherungsphase, wenn er dann quasi nicht optimal weiß, wie er im Raum steht, Entschuldigung, ist es schwer, letztendlich den Fuß optimal aufzusetzen. Also eine Bewegung im Fußball, wenn ich mich dem Ball annäher, um voll abzuziehen, die ist ja sehr schnell und ich muss sehr schnell abbremsen. Haben wir eine sehr hohe Gleichgewichtsanforderung und in seinem Fall haben wir, weil der Utriculus primär, das ist einer der beiden Ohrsteine, die horizontale Beschleunigung misst, viel mit dem Utriculus gearbeitet, damit er besser erfassen kann in dem Speed, wie er im Raum steht und das hat hervorragend funktioniert. Also er wusste hinterher in weniger Minuten gar nicht mehr, wie er vorher immer über Jahre den Fuß weit vorne abgesetzt hat. Letztendlich agiert unser System ja immer auf Basis aller eingehenden sensorischen Informationen. Das bedeutet, wir haben unglaublich viele Fühler in Muskeln, Sehnen, Bändern, in unseren inneren Organen und Co., aber auch im Gleichgewichtsorgan, in den Augen. Und all diese Informationen bilden die Grundlage dafür, dass unser Körper sich optimal bewegen kann. Das heißt, die sind Voraussetzungen. Wenn jetzt eine dieser Informationen nicht optimal passt, dann wird es schwer, sich optimal zu bewegen. Ja, ich mache das Beispiel mal gerne fest an, das kennen alle. Jeder hatte in der Klasse irgendeinen oder eine Mitschülerin, die Bälle nicht mochte oder nicht gut fangen konnte. Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was passiert da eigentlich neuronal, dann ist ja so, ich muss den Ball gut sehen, ich muss sehen, wie der sich im Raum bewegt und einschätzen kann, wo ist der genau. Dann muss ich wissen, wie stehe ich denn selber im Raum und wie muss ich mich selber ausrichten, um diesen Ball optimal fangen zu können. Mhm. Und dabei kann sehr viel schief gehen. Also beispielsweise die Person kann aufgrund von einem Problem im visuellen System nicht genau sagen, wo der Ball im Raum ist, dann wird es schwer, den Ball zu fangen. Wenn ich nicht optimal weiß, wie ich selber im Raum stehe, in Beschleunigung, dann wird es auch schwer, den Ball zu fangen. Ja, also da kann ganz, ganz viel schieflaufen aufgrund der Informationen, die vorher benötigt werden. Und das ist in dem Fußballbeispiel eigentlich genau das Gleiche. Der ist ein unglaublich guter Athlet. Also ich habe selten einen Jungen so gut Fußball spielen sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber nichtsdestotrotz kann es so Kleinigkeiten geben. Ja, und da geht es dann darum, wirklich die letzten Prozent noch rauszukitzeln, damit es noch besser läuft. Und da ist es dann so, dass wenn er in diesem Speed, den er da hat, und der ist ja schnell, wenn er an den Ball läuft, nicht optimal abbremsen kann, weil die Informationen nicht optimal verarbeitet werden können in dem Speed, oder die Informationen, die reinkommen und als Grundlage, die nicht optimal sind, dann wird es schwierig, den Ball oder optimal zu treffen oder mich selber optimal auszurichten. Mhm. Und das ist an der Stelle echt unglaublich spannend. Und jetzt kann ich natürlich 100-mal den Schuss alleine üben. Das wird aber die Informationsvoraussetzung nicht unbedingt verbessern. Und deswegen muss ich manchmal wirklich gezielt hingehen und sagen, okay, lass uns mal genau die angeforderten Informationen optimieren oder die benötigten Informationen, damit die Bewegung besser läuft. Ein anderes Beispiel, das war gestern, da habe ich mit einem Profi-Volleyballer gearbeitet, dem ist aktuell sehr viel, also die Saison ist ja wegen Covid vorbei leider, da geht es aktuell sehr viel um Mobilitätsverbesserung. Seine beiden Probleme, in Anführungszeichen Kniebeuge und Rumpfbeuge. Und also jetzt ehrlich gesprochen für seine Sportart, also ein Volleyballer muss nicht in die tiefe Kniebeuge gehen können, weil der Mann ist 2,8 Meter groß, der springt eigentlich immer aus aus vielleicht 80 Grad maximal, eher weniger nach oben und blockt Bälle oder haut die rüber. Das heißt, der muss nicht so tief gehen können von der sportartspezifischen Anforderung, aber er nähert sich einerseits am Ende der Karriere und denkt hinterher an andere Dinge und er möchte es einfach. Ja? Und an seiner Stelle haben wir, also die Kniebeuge war so bei 80 Grad, sein Toe-Touch war vielleicht so 10 cm oberhalb der Füße, also seine Rumpfbeuge kam nicht ganz runter. Wir haben in seinem Fall sehr, sehr viel Bogengänge rechts und Utriculus rückwärts aktiviert. Ja? Und seine Kniebeuge ist mit Sicherheit 15 cm tiefer gewesen sofort, vielleicht sogar noch mehr, und seine Rumpfbeuge ebenfalls. Ja, ich habe ja gesagt, Gleichgewichtsorgan setzt Tonusmuster. Sprich, wenn die Tonusmuster, also die Synergie zwischen Muskeln, die aktiv sind, besser funktioniert, dann kann eine Bewegung besser funktionieren. Und natürlich, wenn sein Gleichgewichtsorgan besser sagen kann, wie ich im Raum stehe während der Bewegungen, dann kann ich mich entsprechend besser ausrichten und unser Nervensystem möchte immer, dass das, was wir machen, sicher ist. Sprich, wenn vorher sein Organ oder sein System gesagt hat, die Kniebeuge ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr sicher, weil meine Informationen nicht ausreichen, um die nächste Position zu kontrollieren, dann wird es dich präventiv nicht dorthin lassen. Sprich, wenn wir die Informationen des Systems optimieren und seinem Vergleichgewicht, kann er die Situation besser einschätzen. Sein System weiß eher, wie es in der Position im Raum ausgerichtet ist. Und dann lässt es das auch zu. Ja, und da sind wir wieder bei, was die Voraussetzung. Und am Ende, dass er die Bewegung nicht sauber macht, ist eigentlich das Symptom. Das ist nicht das, er möchte sie ja machen. Es liegt ja nicht daran, dass er sagt, ich habe keinen Bock auf die Bewegung, sondern er will die Bewegung umsetzen und kann es nicht. Und zwar, weil sein System es noch nicht zulässt, weil es nicht die nötigen Informationen hat. Und das ist spannend. Das ist auch ein Perspektivwechsel. Aber wir können, ich hätte jetzt mit ihm auch stundenlang an Sprunggelenksmobilität arbeiten können. In seinem Fall wäre das nicht das Passende gewesen. Ja, weil das hat er eh schon ganz, ganz viel gemacht. Und daran wird es nicht liegen in seinem Fall. Und das ist jetzt auch wieder spannend, wenn wir uns das Gleichgewicht sogar nochmal genauer angucken. Ich habe ja gesagt, wir haben Sensoren für vertikale Bewegungen, aber auch für horizontale Bewegungen. Mhm. Wenn wir uns mal drüber nach, oder wir überlegen uns mal, wie wir uns im Raum fortbewegen, dann machen wir das eigentlich immer, oder fast alle von uns machen das horizontal und zwar vorwärts. Ja, wir laufen, wir fahren Auto, wir fliegen, wir fahren Zug und so weiter. Das heißt, unser Utriculus, das ist der Sensor, der horizontale Informationen erfasst, kriegt immer nur Informationen in die eine Richtung. Also quasi von vorne nach hinten wird er beschleunigt. Seitwärts misst er auch und rückwärts misst er auch. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel in einem Training alleine dadurch, dass ich die Lauf- oder Bewegungsrichtung ändere, weil entgegengesetzt der klassischen Aktivierung, die wir alle erfahren, unglaubliche Unterschiede in Kraftleveln, Beweglichkeit und Co. erzielen. Also ich habe ein paar Läufer im Training, die bei mir in der Regel, je nach Gleichgewichtsproblemen, die dann mal vorliegen, eine gewisse Zeit lang im Training auch mal seitwärts laufen müssen, weil dann eins der beiden Gleichgewichtsorgane mehr forciert wird. Oder auch rückwärts, einfach nur, um die entsprechenden Stimuli zu geben. Natürlich immer gezielt. Ja, ich mache das nicht einfach so, okay, lauf mal so, sondern ich habe vorher getestet, okay, das hilft dir, du brauchst das. Aber darüber kann man unglaublich viel erreichen. Also in seinem Fall, auch als Volleyballer, vertikal macht er unglaublich viel. Er springt hoch, der knallt Sachen übers Netz, er kann sehr hoch springen, er hat eine riesen Reichweite.
Also das ist das Gleichgewichtsorgan gewohnt. Das kennt das gut.
Genau. Genau. Und er kennt auch eine gewisse Rotationsrichtung super gut. Er haut mit der rechten Hand, das heißt, er dreht nach hinten links auf, nach hinten rechts oben und hat eine relativ schnelle Diagonalbeschleunigung nach vorne links oben. Das kennt sein Organ super. Ja, dann ist immer die Frage, welcher Stimulus fehlt wahrscheinlich. Und das ist ein Leistungssportler, der macht das Ewigkeiten. Das heißt, diese Muster sind auch sehr gefestigt. Um das mehr ins Gleichgewicht zu bringen, muss ich oft an den anderen Stellen arbeiten. Jetzt kleiner Hinweis für alle, die mit Leistungssportlern arbeiten. Während der Saison sollte man nicht unbedingt diese Muster aufbrechen, weil das kann zu Verletzungen führen, weil diese Muster haben ja zumindest für den Leistungssport an der Stelle durchaus ihren Sinn. In der Offseason, wenn das dann gewünscht ist oder auch unter Reha- oder Gesundheitsaspekten, kann ich das durchaus tun. Ich würde allerdings jetzt nicht mitten in der Saison anfangen, an Steuerungselementen rumzuspielen, weil das kann dann dazu führen, dass der Sportler, weil die Sachen noch nicht so sicher sind, in der Festigung eher Probleme bekommt und das möchte ich nicht.
Das würde jetzt also bedeuten, in meinem Fall, wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich dir ja gesagt, dass ich auch Wasserball gespielt habe und es kam auch noch Badminton, alles dazu, alles mit der gleichen Hand. Wir hatten dann, dadurch, dass ich auf der rechten Seite und Center gespielt habe, immer rechten Arm zum Tor. Natürlich gab es auch eine Situation, wo ich mit links geworfen habe. Das ging eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann hörst du auch vielleicht mit dem Spiel auf oder mit der Aktivität und dann vernachlässigst du den linken Wurfarm. Und dieses Muster müsste man dann vielleicht dann wieder aufnehmen, sagen, hey, jetzt wirf mal wieder mit links, auch wenn es am Anfang vielleicht total schräg aussieht und du den Ball sonst wohin schwirfst. Wäre das ein Ansatz?
Jein. Also ich bin ja, es ist immer die Frage, was möchte eigentlich jemand, der zu uns kommt? Ja, also wenn wir jetzt mal als Coach davon ausgehen, es kommt jemand rein, dann ist halt die Frage, ob das wirklich problemrelevant ist oder nicht, also für das Ziel, was diese Person hat. Ja, wenn es damit zusammenhängt, natürlich. Wenn nicht, ist es ja so, wir als Trainer wollen ja manchmal für unsere Kunden mehr als sie für sich selber. Ja, das ist ja durchaus ein Phänomen, was es gibt. Und insofern, also ich habe viele, viele Leute auch im Training, wo ich weiß, wir können noch ganz, an ganz, ganz vielen anderen Baustellen arbeiten und ich glaube auch, dass es den Leuten gut tun würde, aber da sie das selber, diese Probleme nicht wahrnehmen oder auch dementsprechend dann die Compliance dafür fehlt, ist immer die Frage, wie viel ich wirklich da rangehe. Ja, wir haben ja dann oft auch ein knappes Zeitbudget und dann geht es ja eher darum, dem Kunden wirklich zu zeigen, okay, guck mal, in der Stunde arbeiten wir dann am Ziel Beispielsweise gestern mit dem Volleyballer ist es so, Ziel ist ganz klar, innerhalb kürzester Zeit Drills oder Aktivierungen zu erarbeiten, die dich sofort in deiner Kniebeuge oder Vorbeuge besser machen. Ja, und das ist das Ziel, das mir in der Stunde gesetzt wird und das ist meine Aufgabe, das zu erledigen. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, im Zweifel hast du vielleicht auch noch andere Themen, die vielleicht Sinn machen, aber danach hat er nicht gefragt, entsprechend, also in seinem Fall, das ist jetzt hypothetisch, war in seinem Fall nicht so, aber wenn das so wäre, dann muss ich ja nicht zwingend da rangehen. Ja, insofern immer die Frage, was ist jetzt wirklich das Ziel und hängt das damit zusammen, weil wir finden in der neuronalen Steuerung bei allen Leuten immer wieder Unterschiede, das ist ja auch normal, wir sind ja auch Links- oder Rechtshänder, ja, und insofern haben wir eh schon eine Asymmetrie. Die Frage ist immer, inwieweit sich solche Asymmetrien dann wirklich negativ auswirken. Ja, und der Alltagsheld, der profitiert in der Regel eher davon, wenn die Sachen relativ symmetrisch sind. Das heißt, die eine Seite nicht so massiv stärker ist als die andere Seite. Bei Athleten, Sportarten sind unilateral. Außer Gewichtheben und CrossFit, mit wenigen Ausnahmen, machen wir in der Regel immer unilaterale Bewegungen. Und entsprechend sind dann auch unsere neuronalen Steuerungsmuster als auch unsere Koordinierungsmuster entsprechend angepasst. Ja, und auch hier, wie gesagt, während der Saison macht das Sinn. In der Offseason kann man das dann wieder mehr ins Gleichgewicht bringen, aber wir müssen dann immer auch schauen, dass wir uns von der Anforderung in einem sicheren Bereich bewegen, ja, dass wir quasi rechtzeitig wieder in das Standardmuster übergehen, damit wir nicht Verletzungen fördern, weil vielleicht die neuen Bewegungsmuster noch nicht so befestigt sind.
Mhm. Ich denke, an der Stelle, ich denke, dass, wenn jetzt Sportler zuhören, Trainer, Therapeuten, Coaches oder auch der Alltagsathlet, dass die hier schon mal einen guten Blickwinkel bekommen haben, okay, das Gleichgewichtsorgan spielt definitiv in meiner Krafttraining eine große Rolle. Beschleunigung und Co. Kannst du vielleicht ein, zwei Übungen, also gibt es Allround-Übungen, die man zum einen als Test nutzen kann, aber auch im Alltag einbauen kann, um sein Gleichgewichtsorgan in allen Ebenen zu fordern?
Also nochmal, um das, also wir sind ja durchaus ein bisschen abgeschweift, also wir haben jetzt viele Themen mit gecovert, die auch spannend sind. Wenn wir das jetzt mal ganz bewusst auf Kraft beziehen, dann ist es so, dass wir haben ja eher beugende und eher streckende Muskeln. Ja, und unser Gleichgewichtsorgan hat sehr, sehr viel Einfluss auf die streckenden Muskeln. Mhm. Unter Bewegung ist ja immer die Synergie aus beugenden und streckenden Muskeln in Koordination. Ja, also wenn ich jetzt meinen Arm hebe, dann arbeiten beide. Beuger und Strecker, aber in einer Symphonie letztendlich. Also müssen gut koordiniert werden. Jetzt ist es so, dass der Muskeltonus grundsätzlich zentral reguliert wird. Also wie gesagt, der Muskel entscheidet nicht selber, wie viel Tonus oder Spannung er hat oder auch wie viel Kraft er aufbringen kann, sondern unser Nervensystem erlaubt letztendlich, die Muskelkraft aufzubringen oder nicht, je nachdem, wie sicher etwas ist und auch inwiefern die sensorische Information quasi als Grundlage dazu dienen, diese Bewegung sicher, stabil durchzuführen. Wenn jetzt quasi mein Hirnstamm an der Stelle mein Hirnstamm sind quasi im Bereich des Nackens. Wir haben sehr, sehr viel mit der zentralen Tonusregulierung und Koordination zu tun. Wenn ich jetzt beispielsweise ich habe mehr Flexionsaktivität, mehr Beugeaktivierung in diesem Bereich, weil die Areale aktiver sind als die anderen, dann kann es dazu führen, dass ich zum einen natürlich, dass Gelenke möglicherweise in schlechte Position gezogen werden, weil die Beugermuskeln mehr Zug haben als die Strecker. Jetzt kann ich natürlich im klassischen Training wird immer versucht, an der Stelle zu arbeiten, kräftigen Strecker, den die Beuger zum Beispiel in der Schulter. Das ist so semi-effektiv, weil die höhere Instanz an der Stelle wieder sagt, okay, ich will diese Position haben, basierend auf den Infos, die ich habe. Wenn wir uns jetzt auf eine Kraftleistung beziehen, dann brauche ich in der Regel eine sehr, sehr gute Sinfonie zwischen Beugern und Streckern. Das heißt, wenn der eine mehr aktiv ist, dann macht es oft Sinn, den Gegenspieler ein bisschen hoch zu regulieren. Mhm. Und gerade die Strecker kann ich über Gleichgewicht ganz gut aktivieren. Außerdem, gerade im Kraftrahmen, ist es so, wenn wir uns Bewegungssteuerung angucken, dann ist es ja so, dass meine Bewegung auf der rechten Seite von meinem linken Cortex, also meiner linken Hirnhälfte, quasi den Befehl bekommt, ja, oder gesteuert wird. Damit ich aber diese Bewegung machen kann auf meiner rechten Seite, muss auf der linken Körperseite ganz viel Stabilität reflexiv gewährleistet werden. Das heißt, ich möchte rechts von mir aus Bizeps Curls machen oder einen Ball werfen. Damit das überhaupt realistisch funktionieren kann, muss mein Körper die linke Körperseite stabilisieren, damit ich dabei nicht umfalle, mich verletze und so. Und diese reflexive Stabilität ist fast noch wichtiger als die, zumindest von dem Anteil des Bewegungsbefehls her, als die aktive Bewegung. Mhm. Wenn wir aus dem Cortex den Befehl bekommen für meinen rechten Arm und dieser Befehl hat 100%, dann ist das ungefähr ein Verhältnis von 90-10. 90% geht in die gleichseitige Stabilisierung und 10% geht in die ausführende bewusste Bewegung. Das heißt letztendlich, wenn ich meine reflexive Stabilität auf der anderen Seite erhöhe, dann bin ich in der Regel auf der anderen Seite oft auch sehr viel stärker. Ja, und das Gleichgewichtsorgan hat, weil es uns gegen die Schwerkraft ausrichtet, sehr, sehr viel mit reflexiver Stabilität zu tun. Das heißt, ich kann darüber meine reflexive Stabilität verbessern und wenn die besser ist und ich stabiler im Raum stehe, bin ich in der Regel auch stärker, Nummer eins. Und es kann dazu führen, wie gesagt, dass meine Tonusmuster ausgeglichener sind und ich deswegen mehr Kraft habe. Mhm. Ja? Wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Also, wie gesagt, die Testvarianten sind ein bisschen schwierig für einen Podcast. Mhm. Das kann man in Kursen lernen, auch gerne bei mir. Ansonsten ist es so, dass wir eigentlich den Körper beschleunigen müssen. Also letztendlich auf einem Bein stehen oder auf dem Wackelkissen haben mit Gleichgewichtstraining eigentlich nicht viel zu tun, weil mein Gleichgewichtsorgan ja Beschleunigung erfasst und das passiert in dem Moment eigentlich gar nicht. Entsprechend ist es sehr wichtig, dass entweder mein Kopf rotiert wird oder mein ganzer Körper oder ich bewege mich horizontal durch den Raum oder vertikal oder in einer Kombination. Also als Beispiel, was immer gut funktioniert, ist, ich nehme mir ein visuelles Ziel. Ja, in meinem Fall jetzt die Kamera oder ich nehme Buchstaben an der Wand. Ich gehe in einen breiten Stand, beuge die Knie ein bisschen und verschiebe mich horizontal, wobei mein Kopf gerade ausgerichtet bleibt und meine Augen bleiben auf dem Ziel. Also ich mache das jetzt gerade hier. In der Regel wird der ganze Körper hin und her schieben. Also mein Kopf wird seitlich beschleunigt. Und da ist recht spannend, mal Vorbeuge zu testen, Schulterbeweglichkeit oder auch die Kniebeuge, um zu schauen, ob was passiert. Das mag für einige ein super Stimulus sein, für andere nicht. Manche werden dadurch schlechter werden, manche besser, aber wenn man dadurch besser wird, wäre das ein Indiz dafür, dass dieser Drill oder diese Übung aktuell durchaus ins Training gehört. Für mich zum Beispiel ist es so, ich weiß, dass ich, wenn ich das vor dem Krafttraining mache und ich habe eine Zeit lang mal wieder jetzt in Covid-Zeiten klassisch Kniebeugen trainiert, dass ich bis zu 10 Kilo stärker bin, wenn ich das vorher gemacht habe. Das ist durchaus spannend. Und liegt letztendlich daran, wie gut deine reflexive Stabilität an der Stelle ist. Ja. Dann kann ich letztendlich, also eine Sache, die ich mit Kindern gerne mache, also ich habe nicht viele Kinder im Training, aber wenn das mal vorkommt, Kinder kann man schlecht irgendwo hinstellen und sagen, du rotierst jetzt schnell den Kopf. Ja, entsprechend arbeite ich in solchen Fällen sehr viel mit Rollen. Ich mache selber schon sehr, sehr lange Kampfsport und gerade also Rollen hatten früher bei mir im PT eigentlich nichts zu suchen, weil ich keine Rationale hatte, das zu erklären. Heute, gerade mit Kindern, mache ich das ganz, ganz viel. Ja, einerseits sicheres Fallen ist eh eine gute Sache im Leben und die andere Sache ist natürlich letztendlich, wenn ein, dadurch habe ich unglaublich viel Gleichgewichtsaktivität. Ich gehe rauf und runter, ich habe eine starke rotierende Komponente. Da gibt es sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt mal so an klassisches Training denke, in einem Fitness-Kontext zum Beispiel, dann könnte ich sagen, ich stehe entweder auf beiden Beinen oder auf einem Bein und rotiere mal, also meine Bogengänge messen ja Rotationsbeschleunigung. Und ich könnte sagen, ich stehe auf meinem rechten Bein und drehe ganz, ganz schnell meinen Kopf rechts oben in die Ecke, halte das ganz kurz, komme langsam wieder zurück. Ja, oder horizontal. Also ich bleibe komplett stehen auf einem Bein, drehe schnell den Kopf. Hört sich leicht an, ganz, ganz viele Leute werden relativ schnell merken, dass sie da nicht wirklich gut stehen bleiben können. Und ich kann es auch mit Augen zumachen. Also es gibt viele Möglichkeiten letztendlich. Ich nehme, einfach um den Vergleichsmaßstab zu treffen, sehr gerne Beweglichkeit und Kraft als Reassessment. Ja, eine Kniebeuge zum Beispiel oder ein Toe-Touch. Ich normalerweise, wenn ich als Trainer dabei bin, teste auch immer noch die reflexive Stabilität sofort, einfach um sicher zu gehen, dass die besser ist, weil das ist eigentlich wichtiger als die Range, die man danach hat. Nichtsdestotrotz ist das eine in der Regel auch besser, wenn das andere besser ist.
Wenn ich den Kopf aber auf eine Bewegung und einen Punkt fixiere, habe ich ja das visuelle System auch wieder mit drin.
Ja, das ist richtig. Man kann die beiden eigentlich auch kaum trennen, weil die so eng miteinander verknüpft sind. Allerdings ist es so, dass dein Gleichgewichtsorgan unter anderem dazu da ist, deinen Augen eine Grundlage zu schaffen, damit sie scharf sehen können. Ja, dann, wenn dein System gut ausgerichtet ist und stabil ist, dann haben deine Augen quasi ein gutes Fundament, um zu arbeiten. Und insofern kann ich das sehr oft auch benutzen. Also ich kann das komplett mit Augen zumachen. Ich mache es de facto in der Praxis sehr häufig, dass ich ein visuelles Ziel vorgebe. Und dabei achte ich immer darauf, bleibt das Ziel denn scharf oder nicht scharf? Weil wenn in der Bewegung das Bild scharf unscharf wird, sagt mir auch das was darüber aus, wie gut mein Gleichgewichtsorgan arbeitet.
Wenn es unscharf wird, was würde das dann bedeuten?
Das würde bedeuten, dass an der Stelle irgendwas innerhalb dieser Bewegung nicht gut arbeitet. Sprich, ich rotiere schnell meinen Kopf nach rechts, dann würde mir das was über meinen rechten horizontalen Gleichgewichtskanal sagen, der anscheinend bei Beschleunigung nicht mehr so gut funktioniert, wie er vielleicht sollte. Mhm.
Und das kann ich dann mit Übungen quasi auftrainieren.
Richtig. Das ist am Ende, ich nehme mal gerne die Analogien aus dem Krafttraining. Ich muss progressiv regelmäßig trainieren, damit mein System lernt, dieser Reiz ist wichtig. Und wir hatten ja vorhin so diese 20 bis 40 Stunden ungefähr in Summe, muss ich ungefähr aufwenden, um darin besser zu werden. Wenn ich jetzt global an einen Sportverein oder an Gruppen denke, die sowieso irgendwelche Laufvarianten und so im Training haben, könnte ich darüber nachdenken, oder Sprungvarianten, die mal nicht vorwärts zu machen, sondern seitwärts, rückwärts, mit Kopfrotation mittendrin, mit visuellen Zielen. Ja, ich könnte zum Beispiel anfangen, eine 8 zu laufen, um mir ein visuelles Ziel irgendwo hinzupacken. Dabei dreht mein Kopf die ganze Zeit, damit meine Augen am Ziel bleiben können. Mein Körper läuft quasi in eine andere Richtung. Solche Spielchen mit reinzunehmen, hat oft einen riesen Mehrwert im Vergleich zum, ich laufe jetzt einfach nur geradeaus. Und ich habe letztendlich natürlich ganz andere neuronale Anforderungen an die Bewegung. Mhm. Ja, und das ist durchaus spannend, was da teilweise passiert.
Das wäre dann der Infinity Walk, ne? Das mit dem
Laufen. Genau, das wäre ein Infinity Walk. Davon gibt es ganz viele Varianten. Ich kann natürlich auch einfach sagen, okay, wir laufen jetzt von links nach rechts und machen Kopfsprünge. Ne? Also ich laufe geradeaus oder rückwärts. Ich habe an der Seite von mir aus links und rechts auf dem Fußballplatz diese Zaunelemente und meine Nase muss immer auf einen dieser Zaunelemente zeigen. Mhm. Ja, mhm. Zum Beispiel. Ist jetzt unspezifisch, weil wir an der Stelle nicht getestet haben, was braucht denn der Athlet.
Ja.
Aber im Vergleich zu nur vorwärts laufen, kann es einen Unterschied machen. Und ich kann natürlich an der Stelle auch sagen, wenn ich verstanden habe, dass ich alles sofort testen kann, könnten wir sagen, wir führen vielleicht irgendwelche Basic Assessments ein, wie zum Beispiel Beweglichkeit, Rumpfbeuge zum Beispiel, und gucken, was wem hilft. Ja, also wer wird dadurch wirklich beweglicher. Und die Personen, die von dieser einen Variante beweglicher werden, machen auch genau das im Warm-up vom Spiel zum Beispiel. Ja, oder vom Training.
Ja. Ja,
also das wären so Ansätze, die man jetzt mal so pauschal für jemanden, der das sofort anwenden möchte, mitgeben kann. Wenn ich jetzt wirklich an einem spezifischen Problem arbeite, dann muss ich wirklich das Organ richtig kennenlernen. Ich muss wissen, welches Assessment gibt es. Was sagt mir welches Assessment und dann letztendlich, welche Zugänge habe ich zu dem System.
Ja. Wenn jetzt jemand, und da sind wir eigentlich schon fast, schließen wir fast den Bogen, wenn ich das lernen möchte oder ich möchte es gar nicht lernen, sondern ich möchte ein Defizit, eine Asymmetrie im Sport besser werden, wo kann ich dich denn entsprechend auffinden und mit dir zusammenarbeiten?
Also ich komme ja aus dem Kölner Raum, sprich, man kann sich direkt bei mir melden und dann kann man gucken, ob der Terminkalender einen Termin zulässt. Ich selber bin vor Jahren mal gefragt worden, also wie gesagt, das Ganze, ich habe das nicht selber gefunden, sondern ich habe bei Z-Health lange gelernt, auf Englisch, und entsprechend daher habe ich das. Ich kann die Kurse wärmstens empfehlen, die zu machen. Mich haben vor Jahren mal Trainer gefragt, kannst du uns nicht beibringen, wie du damit arbeitest? Und ich habe dementsprechend auch so ein Coaching-System für Trainer über ein halbes Jahr aufgebaut, wo es darum geht, wie kann ich Strategien der Neuroathletik in meine Therapie und mein Training integrieren. Das kann man letztendlich auch bei mir machen, wenn man möchte. Ansonsten, das ist das, was es direkt zu mir geht. Ja.
Also findet ihr
gerne auf meine Homepage gucken, gerne bei mir melden. Bei Instagram oder auch im Newsletter versuchen wir immer wieder Mehrwert zu schaffen. Im Newsletter wird es demnächst eine Umstellung geben. Habe ich noch nicht kommuniziert, mache ich jetzt zum ersten Mal. Wir werden auch Video umstellen und dementsprechend dann auch Dinge hoffentlich noch greifbarer vermitteln können. Weil gerade im Nur weil man ein Wort liest und versteht, begreift man ja nicht zwingend unbedingt immer die Wirkung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben sehr viel über Assessments geschrieben, wenn ich immer schreibe, wir nutzen Assessments, dann gibt es sehr, sehr viele Trainer und Therapeuten, die der Meinung sind, ja, mache ich ja auch. Tun sie auch, aber vielleicht meinen wir was anderes damit. Und da ist es visuell einfacher. Deswegen haben wir uns entschieden, das zu ändern. Also insofern, das sind so die Möglichkeiten. Social Media ist immer ein guter Kontaktpunkt, wenn jemand mal näher da oder mehr dazu wissen möchte.
Ja, also das findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes und in der Videobox. Da könnt ihr direkt draufklicken und mit Yasin Kontakt aufnehmen. Und du bist ja auch Ausbilder, ne? Also Referent für die Deutsche Trainerakademie beim Jens, oder?
Genau,
ja. Genau, also Jens hatte ich auch schon im Podcast zum Thema Immunsystem. Und genau, also da findet ihr das alles in der Videobox. Und ich denke, wenn es der Terminkalender zulässt, dass ich bei dir auch noch in der Fortbildung auftauche, um natürlich für mein Verständnis da noch mehr mitzunehmen.
Würde mich sehr freuen, cool.
Ich glaube, wir haben für die Zuschauer und Zuhörer einiges. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Kopf vielleicht ein bisschen raucht und gerade so ein kleiner Gedankenknoten drin ist. Das finde ich halt wahnsinnig Gold wert, weil genau diesen Weg, den du auch gegangen bist oder auch gehst, ne, manchmal hat man dann die erste Idee und sagt, das hilft, und dann hilft es bei jemandem nicht, dass man dann weiter darüber nachdenkt und dann neue Fortbildung besucht und ein neues Buch und neue wissenschaftliche Erkenntnis mit einbezieht und überlegt, wie könnte ich der Person dennoch weiterhelfen und wo ist die Ursache? Das finde ich, denke ich, ist aus dem Gespräch hervorgegangen.
Ja. Sollte der Maßstab aus meiner Sicht jedes Therapeuten oder Trainer sein, der wirklich professionell selbstständig in dem Bereich unterwegs ist. Ja, selbstständig kann man an der Stelle streichen, nur nötiger, um uns am Markt zu behaupten, aber an der Stelle, nur weil man einmal etwas gelernt hat, vor einer gewissen Zeit muss es der Wahrheit entsprechen und nur weil euch das jemand erzählt hat, ich sage immer, hinterfragt alles, auch mich. Ja, insofern nicht einfach kritisch alles aufnehmen, sondern überprüfen und gucken, funktioniert das in der Praxis? Und dann für sich die Maßstäbe oder auch Werkzeuge raussuchen, die wirklich in der Praxis funktionieren. Und an meiner Stelle, ich sage immer gerne, bildet euch weiter, ja, egal wo, egal wann. Ich mache das auch immer noch und ich mache es mit Freude, weil wir lernen, solange wir leben. Auch mit vielleicht irgendwann mal knapp 100 noch, falls wir mal so alt werden. Ja. Und es kann einen eigentlich immer nur bereichern.
Das sind schöne abschließende Worte. Yasin, ich danke dir für deine Zeit, für die Einblicke. Und wie gesagt, check bitte unten die Videobox, ob da mal draufklicken, nehmt mit Yasin Kontakt auf, teilt den Podcast und das Video, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der schwankt und wankt oder da Defizite aufweist oder stärker werden möchte. Ich bedanke mich, Yasin. Vielen lieben Dank.
Gerne, vielen Dank für die Einladung nochmal. Bis bald.
Gerne. Bis bald. Ciao.